Seid ihr denn alle so weit hinten? Sind die vorderen Plätze bei euch teurer? Hä? Also ihr könnt gerne ein bisschen nach vorne kommen, wenn ihr möchtet. Müsst ihr nicht. Ja, Krisenzeit. Wie geht es dir, wenn nichts mehr geht? Wenn deine Kraft zu Ende ist? Wenn du dich ohnmächtig fühlst? Wenn du dir verlassen vorkommst, gefangen in Umständen, die du dir so nicht ausgesucht hast und die es dir auch unmöglich machen, dein Leben so zu führen, wie du es dir wünschst. Wie sieht es dann in deinem Herzen aus? Bei dem Bibeltext, den ich euch heute mitgebracht habe, da ist das Volk Gottes gerade in so einer trostlosen Lage. Sie befinden sich im babylonischen Exil. Jerusalem ist zerstört, der Tempel liegt in Schutt und Asche, ihre Gestaltungsmöglichkeiten im Exil sind sehr begrenzt. Sie sind in einem Leben gefangen, das sie so nicht führen möchten und zu dem sie auch gar nicht berufen sind. Hergekommen sind sie wegen ihres andauernden Ungehorsams. Also sie hatten sich immer wieder gegen Gott aufgelehnt und jetzt hat Gott eingegriffen, hat sie nach Babylon geführt und er will ihnen auch dort im Exil begegnen, wirbt um ihre Herzen, um sein Volk zur Umkehr zu bewegen. Gott gibt seine Leute nicht auf, auch wenn es sich für sie in diesem Moment ganz bestimmt so anfühlt. Aber er wirbt immer noch um ihr Vertrauen. Und ich möchte mir mit euch einen kleinen Ausschnitt anschauen, was Gott seinem Volk durch den Propheten Jesaja sagt, damit sie sich in dieser Krise neu auf ihn besinnen. Ich lese Jesaja 40, die Verse 26 bis 31 nach der Neues Leben Bibel. Blickt zum Himmel hinauf und schaut. Wer hat erschaffen, was ihr da seht? Er bestimmt die Zahl der Sterne, die aufgehen, und nennt jeden bei seinem Namen. Durch seine große Kraft und die Fülle seiner Macht fehlt keiner von ihnen. Warum also sagst du Jakob und du Israel, der Herr weiß nicht, wie es mir geht und mein Recht ist ihm egal? Weißt du es denn nicht? Hast du denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Er gibt dem Erschöpften neue Kraft. Er gibt dem Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht matt. Ja, was ist das eigentliche Problem des Volkes? Ihre Niederlage? Ihre veränderten Lebensumstände? Ihre eigene Machtlosigkeit, das alles spielt ganz bestimmt eine Rolle in der Frage, wie sie sich gerade fühlen. Das eigentliche Problem aber ist ihre Sichtweise, die so völlig anders ist als Gottes Sicht der Dinge. Sie fühlen sich von Gott verlassen. Sie leben im Exil und Gott scheint es nicht zu kümmern. Ich meine, schließlich hat er ja zugelassen, dass sie sich hier befinden. Und jetzt tut er nichts, um sie zu befreien. Also ist ihm doch wohl egal, wie es ihnen geht, sonst würde er doch eingreifen, oder? Sie schauen auf die bedrückenden Lebensumstände und ziehen daraus ihre ganz eigenen Rückschlüsse auf Gott. Und dabei nehmen sie eine 1A-Opferhaltung ein. Also sie machen Gott für ihre Lebensumstände, für ihr Ergehen verantwortlich, während sie sich selbst als Opfer sehen. Als hätten sie mit all dem nichts zu tun. als hätten sie überhaupt keinen Einfluss darauf, wie sie jetzt mit dieser Situation umgehen. Und das ist eine Haltung, in die wir Menschen alle leicht reinrutschen können, wenn wir in eine Krise geraten. Und zwar unabhängig davon, ob wir die Krise irgendwie selbst zu verantworten haben oder selbst da einen Anteil haben oder ob sie uns ohne unser eigenes Zutun trifft. Aber wenn das Leben nicht so läuft, wie wir es uns wünschen, wenn die Dinge uns so entgleiten, dann liegt es oft einfach auch nahe zu klagen und uns in Ausreden zu flüchten und auch vor allem auch einen Schuldigen zu suchen für diese Misere, in der wir uns da gerade befinden, statt uns dieser Krise zu stellen, auch nach unserer Verantwortung zu fragen und das, was wir beitragen können, an Lösungen eben auch zu tun. Das hat sich während der Corona-Pandemie, finde ich, ja total stark gezeigt. Ne? Also was haben wir da in Deutschland geklagt und gejammert? Auch über welche Dinge wir uns aufgeregt haben. Ja? Wie viele selbsternannte Experten haben sich zu Wort gemeldet, die genau wüssten, wie die Pandemie zu beenden wäre, wenn denn nur mal jemand auf sie hören würde? Wie viele Unterstellungen und Schuldzuweisungen in jede Richtung hat es gegeben? Und was für abstruse Verschwörungstheorien wurden entwickelt? Und alles das ist typisch für eine große Krise. Es ist nicht schlimm, wenn wir jammern und klagen. Auch das hat in der Krise seinen Raum und seine Berechtigung. Wenn das allerdings ein Dauerzustand wird, wenn wir uns darin einrichten und in so einer Opferhaltung stecken bleiben, dann können wir eben nur verlieren. Wir werden ja nicht verhindern, dass wir Krisenzeiten erleben, aber wir müssen uns entscheiden, wie wir in einer Krise leben wollen, wie wir damit umgehen. Und diese Entscheidung, die hat Auswirkungen darauf, wie uns die Krise verändert. Ob sie unser Profil schärft, ob sie unseren Glauben stärkt oder ob sie unseren Glauben schwächt und uns zynisch und bitter macht. Und Gottes Volk entscheidet sich in dieser Situation für die Opferhaltung. Und der Schuldige ihres Dilemmas ist schnell ausgemacht. Gott, der ihnen nicht helfen kann oder will. Punkt. Einfach, aber wenig hilfreich. Und durch seinen Propheten will Gott seinen Leuten jetzt helfen. Er will ihnen helfen, dass sie eine neue Perspektive einnehmen können, weil ihre eigene Sicht ist gerade ziemlich verzerrt. Und Jesaja zeigt ihnen jetzt auf, wie sie mit dieser Krise so umgehen können, dass sie nicht noch mehr geschwächt werden, sondern dass sie im Gegenteil in der Krise an Stärke gewinnen. Und ich habe 4 Anstöße entdeckt in dieser Passage, die ich euch gerade vorgelesen habe. Und die, so finde ich, können uns auch heute für unser Leben eine gute Hilfe sein. Anstoß 1, wechsle die Blickrichtung. Kennt ihr den kleinen Prinzen, das Buch Der kleine Prinz? Wer kennt das? Ja, genau, sind ja doch einige, genau. Also, und in diesem kleinen Prinzen schreibt der Autor Antoine de Saint-Exupéry, um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung. Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung. Und das ist, wozu Jesaja das Volk jetzt auffordert. Sie sollen die Blickrichtung wechseln und nicht ständig auf dieses Elend und ihr Ergehen starren. Das Ding ist, dass sich die Sachen, in denen wir stecken, ja nicht auflösen, wenn wir sie nur lange genug anstarren. Im Gegenteil, sie werden immer größer und sie nehmen immer mehr Raum in unserem Leben ein, weil wir immer von dem geprägt werden, was wir intensiv betrachten. Also, wenn du ständig auf deine Angst schaust, wirst du immer ängstlicher. Wenn du ständig auf deine Hilflosigkeit schaust, dann wirst du immer verzagter. Wenn du ständig auf deinen Verlust schaust, auf das, was du nicht mehr hast, was dir fehlt, dann wirst du immer unzufriedener und immer untröstlicher, weil du nichts mehr anderes siehst. Und Jesaja, und das finde ich jetzt wichtig festzuhalten, er fordert das Volk nicht auf, ihre Situation auszublenden. Ja, jetzt einfach mal zu tun, als würden sie gar nicht im Exil leben oder so. Sie sollen sich nicht wegträumen, sondern sie sollen sich ihrem Leben stellen. Aber genau das können sie eben nicht, solange sie wie hypnotisiert auf dieses Elend starren. Und jetzt sagt Jesaja ihnen, guckt doch nicht immer in dieselbe Richtung. Seht auch mal davon weg, schaut hinauf in den Himmel und lasst diesen Anblick mal auf euch wirken. Und gerade in Krisenzeiten kann das sehr wohltuend sein, wenn wir mal mit offenen Augen durch die Natur laufen. Und das ist, was Menschen in diesen Zeiten dieser krassen Lockdowns da immer wieder erlebt haben. Also habe ich das auch immer wieder von anderen gehört, habe es auch selbst so empfunden, dass Leute mir gesagt haben, ich gehe jetzt so viel spazieren und das tut mir gut, im Wald unterwegs zu sein oder am Fluss oder am See vor der Flutkatastrophe. Einfach mal durchzuatmen, ja, einfach mal zu den Bäumen hochzuschauen oder auf das Wasser zu gucken. Viele waren extrem berührt von der Natur, die sich so unbeeindruckt gezeigt hat, von all dem, was uns da so aufgewühlt hat. Und es tut uns gut, wenn unser Blick von der Enge unseres Erlebens, unserer Krise, mal in die Weite der Natur geht. Ich habe mal einen Pastor kennengelernt, der hat erzählt, ja manchmal, wenn Personen zu ihm in die Seelsorge kommen, dann hat er den Eindruck, sie sind so gefangen von dem, was sie da gerade durchleben, dass sie überhaupt nicht irgendwas anderes aufnehmen können, also dass sie gar nichts anderes sehen können. Und dann sagt er, dann merkt er, dass in diesem Moment es überhaupt keinen Sinn machen würde, da irgendwie ein Gespräch zu führen. Und er wohnt in so einem Waldgebiet und dann sagt er oft zu den Leuten, gehen Sie jetzt bitte mal erstmal eine halbe Stunde im Wald spazieren. Und dann atmen Sie mal tief durch und dann bleiben Sie mal stehen. Und dann schauen Sie mal zu den Bäumen hoch, weil das so die Perspektiven wieder so ein bisschen begradigen kann. Und dann kommen Sie wieder. Und dann gucken wir mal, dann fangen wir mal mit so einem ersten Gespräch an. Also es kann wirklich helfen, in der Natur unterwegs zu sein, damit die Dinge auch wieder mal das rechte Maß bekommen. Und jetzt sagt Jesaja, schaut in den Himmel auf. Das alles hat der Herr geschaffen, dem ihr gehört. Seht euch die unfassbar vielen Sterne an. Gott hat sie alle gemacht, jedes einzelne dieser Lichter am Himmel. Weiß jemand von euch, wie viele Sterne es gibt? Ja, könnt ihr sagen, wenn ihr das wisst. Wisst ihr das? Genau, unendlich, das ist schon mal keine schlechte Antwort. Genau. Mich hat das interessiert, ob es da mal irgendwie so eine Zahl gibt, ne? Also ich bin ja nicht der Zahlenmensch und so, aber ich dachte, ist ja immer mal gut, wenn man mal so eine Zahl nennen kann. Und habe mal auf der Website von so einer Sternwarte nachgeguckt und da habe ich erfahren, dass es im Universum mehr Sterne gibt als Sand in den Wüsten und an den Stränden unserer Erde. Und die erfassbare Sternzahl, so las ich, liegt bei 70 Trilliarden, das sind 7 mal 10 hoch 22 Sterne. Also so eine 7 mit 22 Nullen. Und das eben sind jetzt nur die Sterne, die wir mit modernen Teleskopen sehen können. Die wirkliche Anzahl ist eben sehr viel größer. Da, genau, ihr habt es schon gesagt, jemand von euch beiden, ne? Unendlich, ne? Genau. Und das alles hat Gott geschaffen. Und er kennt jeden einzelnen dieser Sterne. Und jeder leuchtet da, wo er leuchten soll. Und Gott verliert sie nicht aus dem Blick. Und es kann sehr heilsam sein, wenn unser Blick ab und zu mal von unserer kleinen Welt, wenn wir ihn von unserer kleinen Welt abwenden und hoch in den Himmel schauen. Das weitet unsere Augen und unser Herz für die Größe und Genialität unseres Gottes. Und das Zweite, reflektiere dich. Also Jesaja sagt hier, warum also sagst du, der Herr weiß nicht, wie es mir geht und mein Recht ist ihm egal. Also Jesaja fragt das Volk jetzt, warum sagst du das? Und damit konfrontiert er sie mit ihren eigenen Aussagen und fordert das Volk auf, mal darüber nachzudenken, was sie da in einer Endlosschleife ständig wiederholen. Und das ist nicht das Schlechteste, wenn wir das mal tun. Also uns selbst mal zuhören, weil oft sagen über unsere Aussagen, die wir über Gott, über andere Menschen und unsere Lebensumstände treffen, mehr über uns selbst aus, als über Gott, andere Menschen und unsere Lebensumstände. Und deswegen ist es gut, wenn ich mir mal selbstbewusst zuhöre und überlege, was sage ich da eigentlich? Und was will ich mit meinen Worten erreichen? Also wozu sage ich sie? Will ich Lösung finden? Will ich meinem Ärger Luft machen? Möchte ich bedauert werden? Also wozu sage ich das? Und stimmt das, was ich sage, überhaupt? Also decken sich meine Aussagen mit dem, was ich über Gott weiß, wie er sich mir in seinem Wort vorstellt, was er mir zuspricht. Es ist wichtig, das zu prüfen, weil es macht auch etwas mit uns, wenn wir Dinge immer und immer wieder aussprechen. Weil je öfter wir eine Aussage wiederholen und aussprechen, desto mehr verbinden wir uns mit ihr. Und auch wenn diese Aussage vielleicht gar nicht wahr ist, je öfter wir sie aussprechen, umso mehr werden wir sie für die unumstößliche Wahrheit halten. Und deswegen ist es gut, einfach das mal zu prüfen. Und wenn du gewisse Aussagen immer wieder triffst, gerade in Krisen, dann schau doch mal gemeinsam mit deinem Herrn drauf und überlege, woher kommt diese Aussage? Und wohin führt sie mich? Ist sie wahr? Ist sie gut? Ist sie hilfreich? Wenn nicht, dann lass sie los. Dieses ganz zielgerichtete Reflektieren wird nicht in der Krise klappen. Also auf dem Höhepunkt der Krise, da geht das nicht, weil da wollen wir einfach nur überleben und da haben wir auch nicht für solche Dinge jetzt auch noch Kraft, weil in der Krise, da reagieren wir reflexartig, also wie es unseren tiefsten inneren Überzeugungen entspricht. Wir werden ja unter Druck nicht plötzlich irgendwie völlig andere Menschen oder so. Unter Druck werden wir nur dünnhäutiger, können weniger kontrollieren und deswegen kommt da eher raus, was in uns ist. Und manchmal kann uns das durchaus selbst überraschen, was da in der Krise so rauskommt, weil da kommt das Beste in uns zum Vorschein und auch das Schlechteste. Auch das, was wir zu anderen Zeiten ganz gut in Schach halten können, was wir vielleicht auch verstecken, so ein bisschen runterdrücken können, wenn das Leben einigermaßen läuft. Aber in der Krise, da schießt das dann nach oben, weil eben unsere Kontrollmechanismen auch schwächer sind. Und das ist auf der einen Seite erschreckend, aber es ist auch eine große Chance, weil wir uns da selbst noch mal tiefer kennenlernen. Also inklusive auch unserer schrägen Haltungen, unserer verzerrten Gottesbilder und so. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns nach der Krise, ja, bevor dann die nächste kommt und die wird ja kommen, wenn wir da nicht direkt wieder weitermachen, sondern dann uns wirklich mal die Zeit nehmen, unser Herz vor unserem Herrn prüfen und gemeinsam mit ihm auf unser Leben schauen, damit wir einfach auch Widerstandskraft entwickeln und gestärkt weitergehen können. Ein drittes, erinnere dich. Also es ist ja nicht so, dass Gott seine Leute im Exil vergessen hätte. Das Problem war eher, dass sie vorher ihn vergessen hatten. Also ihnen ist entfallen, wer dieser Gott ist, dem sie gehören. Und wie er so immer wieder in die Geschichte ihres Volkes eingegriffen hatte, wie er sie bewahrt und gerettet hat. Ja, sie haben nicht auf dem Schirm im Exil, was sie ihrem Herrn alles zu verdanken haben. Ja, stattdessen knatschen sie und sie machen Gott Vorwürfe, weil er ihnen nicht gibt, was sie sich wünschen. Und genau so hatten es ihre Vorfahren in der Wüste ja auch schon getan. Ne? Also als Mose da mit dem Volk in der Wüste unterwegs war, das war ja immer so ein ständiges Auf und Ab. Ne? Wow, er führt uns durchs Rote Meer, Halleluja, groß ist unser Gott. Oh, wir werden verfolgt. Ja, Hilfe, er will, dass wir hier umkommen. Ach, jetzt hat er uns wieder gerettet, super. Da sieht man, das ist unser Gott, der für uns eintritt. Oh, die Vorräte werden knapp. Gott hat uns nur aus Ägypten herausgeführt, damit wir in der Wüste verhungern und so. Ne? Also immer so ein Hin und Her. Und immer wieder machen sie Mose Vorwürfe und damit auch Gott, dass er sich nicht kümmern würde. Und so geht es uns vielleicht ja auch manchmal. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon so erlebt habt. Also ich kenne das durchaus. Manchmal erlebe ich Dinge mit Gott, da denke ich, ja, das vergesse ich nie wieder. Nie kann ich sowas vergessen. Und dann, nur ein paar Jahre später, vielleicht sogar nur ein paar Monate später, erlebe ich eine ganz ähnliche Situation und denke, krieg Panik und denke, wow, Gott hat mich vergessen und irgendwie, er hat dann nicht den Überblick und so. Also ich dachte so, ja, manchmal scheinen wir Menschen so ein schlechtes Gedächtnis zu haben, was Gott so in unserem Leben getan hat und was wir mit ihm gelernt haben. Und dabei ist es ja gerade in Krisen so hilfreich und so ermutigend, wenn wir uns erinnern. Von Anfang an gibt Gott seinen Menschen Erinnerungsstützen gegen das Vergessen. Also, sie feiern Feste, die an die großen Taten Gottes erinnern. Sie stellen Gedenksteine auf, wie zum Beispiel nach der Überquerung des Jordans. Manchmal erinnern auch neue Namen von Menschen oder Orte an so besondere Gottesbegegnungen. Durch die Propheten wird das Volk immer wieder an den Bund erinnert, den Gott mit ihnen geschlossen hat. Und sie werden ermahnt, Gottes Wort wirklich stets vor Augen zu haben und es auf ihrem Herzen zu tragen. Also Erinnerungen sind wichtig. Es ist gut für unser Herz, wenn wir uns erinnern. Wenn wir uns an das erinnern, was Gott uns mit sich selbst schenkt. Und vielleicht hast du auch solche Erinnerungsstützen, die dich so an bestimmte Situationen erinnern, die du mit Gott erlebt hast, oder bestimmte Zusagen, die du bekommen hast. Einfach so Erinnerungsstützen, die dir auch seine Macht und Größe vor Augen halten und dir auch zeigen, wie sehr er dich liebt. Also ich habe ja in meinem Arbeitszimmer, ich scheue mich ja immer, den Begriff Arbeitszimmer zu benutzen, weil das ist ein viel zu doofer Begriff für dieses schöne Zimmer. Also da bereite ich auch meine Predigten vor, das ist wahr, also von daher ist es schon, und beantworte meine E-Mails, also von daher könnte man es schon Arbeitszimmer nennen, aber es ist so schön und ich habe in diesem Zimmer eine Gebetsecke mit so einem Standkreuz, was mir mal jemand gebaut hat und die habe ich mir schön gestaltet. Da steht auch ein Sessel und so ein Knieschemel, wenn ich beim Beten knien möchte und nicht mehr so lange auf den Knien bleiben kann und man ein bisschen Unterstützung braucht und so. Also so richtig schön. Und dieses Kreuz, das erinnert mich jeden Tag daran, welch hohen Preis Jesus bezahlt hat, um mich zu retten, damit ich mit ihm leben kann. Und vor dem Kreuz habe ich so ein Holzschwert liegen, das ist übergeblieben, nachdem unsere Söhne ausgezogen sind, da brauchen sie das nicht mehr. Und das erinnert mich daran, dass es ohne Kämpfe keinen Sieg gibt. Und wie wichtig es auch ist, dass ich mich auch wirklich immer wieder bewusst unter Gottes Schutz stelle und seine Verheißung in Anspruch nehme und seine Wahrheit über meinem Leben und dem Leben nahestehender Menschen ausspreche. Da habe ich noch ein Bild an der Wand hängen, hat mir eine Freundin gebastelt. Das erinnert mich daran, im Gebet nicht nachzulassen. Ein anderes erinnert mich an den Auftrag, den Gott mir anvertraut hat. Auf meiner Fensterbank habe ich so ein paar Gegenstände, die mich an besondere Momente mit Gott erinnern. So eine goldene Pappkrone, ne? Die mich erinnert, in meiner Würde als Tochter Gottes zu leben. Kleines Vorhängeschloss, das mich daran erinnert, nicht mehr an einer Tür zu rütteln, die Gott geschlossen hat, wohl aber durch die Türen hindurchzugehen, die er für mich öffnet. Und dann habe ich noch so einen kleinen Luther-Playmobil-Figur, ne? Passt ja auch heute besonders gut, wenn man es heute nochmal erwähnt, habe ich mal geschenkt bekommen. Also eine Luther-Playmobil-Figur mit Federkiel und Bibel in der Hand. Und die lädt mich dazu ein, wirklich in der Bibel zu forschen und mich darin einzugraben. Und dann habe ich noch so ein Tagebuch, in das ich immer mal wieder Gedanken, Gebete reinschreibe, was ich mit Gott erlebt habe, was er mir in der Stille auch so sagt, Glaubensschritte, zu denen er mich herausgefordert hat und so, Einsichten, die er mir geschenkt hat. Und ab und zu blätter ich mal in diesem Tagebuch zurück. Und so einmal im Jahr, meistens an meinem Geburtstag, nehme ich mir Zeit und dann gucke ich ein ganzes Jahr zurück, was da so gewesen ist, und finde das so toll, dann nochmal so einen roten Faden zu sehen. Und dann nehme ich mir Zeit, das wirklich auch mal nochmal in Ruhe zu würdigen und zusammen mit meinem Herrn zu feiern. Das weckt Dankbarkeit, das hält mein Leben auf der richtigen Spur. Und vielleicht magst du dir das ja mal so ein bisschen was davon als kleine Anregung mitnehmen, dir Erinnerungsstützen zu schaffen. Vielleicht hast du auch ganz andere. Vielleicht hast du auch einen Garten und kannst da was bauen. Also auf meinem Balkon wäre es jetzt ein bisschen zu eng, mir da irgendwelche Gedenksteine aufzurichten oder so. Aber im Garten kann man sich ja vielleicht auch was Schönes bauen, wenn man so ein Bautyp ist. Also, Gott möchte, dass wir uns erinnern, und unseren Herzen tut es gut, wenn wir diese Erinnerung wirklich auch bewahren und uns so Erinnerungsstützen schaffen. Sein vergessliches Volk in Babylon erinnert Gott jetzt durch den Propheten Jesaja daran, wer er ist. Ewig, mächtig, kraftvoll, einzigartig, der Herr, der über allem steht und dem nichts und niemand das Wasser reichen kann. Ein Wort von ihm genügt, um aus dem Nichts etwas zu schaffen. Ein Wort von ihm genügt, um Herrscher zu entmachten und neue Herrscher einzusetzen. Gott wird nicht matt oder müde, also er muss sich nicht ausruhen. Es ist auch nicht so, dass irgendwas ihm, also seiner Aufmerksamkeit entgeht. Ne? Also es passiert dir jetzt nichts in deinem Leben, weil Gott jetzt unkonzentriert war, einen Moment nicht bei der Sache war. Also alles, was er sich vornimmt, das tut er auch. Für ihn gibt es keine Grenze, denn Gott ist ja nicht begrenzt, im Gegensatz zu uns Menschen. Und deshalb werden wir ihn auch nie völlig verstehen. Und wir werden immer nur das verstehen, was er uns erklärt und wofür er auch unser Herz und unsere Sinne öffnet. Und es ist schon auch anmaßend, wenn ich meine, genau zu wissen, warum Gott was tut, zu welcher Zeit, und es dann vielleicht auch noch jemandem erkläre oder so. Ganz schwierig. Und ich kann Gott ja auch nicht vorschreiben, wie er zu handeln hat, weil er viel größer ist. Seine Gedanken sind größer als meine Gedanken, seine Wege sind höher als meine Wege. Wir können Gott nicht in ein Schema pressen, aber, und dazu sind wir durch die ganze Bibel hindurch eingeladen, wir dürfen ihm vertrauen, weil er sagt, dass er vertrauenswürdig ist. Und das ist der vierte Anstoß, den ich bei Jesaja entdecke, nämlich vertraue deinem Herrn. Also Jesaja macht deutlich, dass Gott nicht nur über unermessliche Kraft verfügt, sondern dass er diese Kraft auch weitergibt. Also er selbst will eine Kraftquelle für seine Leute sein, durch die er sie stark macht fürs Leben. Er lädt die Müden ein, die Erschöpften, die Kraftlosen, die sich selbst nicht mehr helfen können, die nicht mehr weiter wissen. Und er lädt sie alle ein, zu ihm zu kommen und sich von ihm füllen zu lassen, ihr Herz in ihm zu stärken. Jesaja sagt hier, Leute, es ist normal, dass Menschen müde und kraftlos werden. Es ist auch normal, dass Menschen stolpern und hinfallen. Selbst junge Männer, die vor Kraft strotzen, heißt es hier, können zusammenbrechen. Das kann alles passieren, aber bitte, bitte bleibt nicht allein damit, sondern kommt zu eurem Herrn. Und um das zu verdeutlichen, dass Gott selbst die Kraftquelle sein will für seine Leute, gebraucht Jesaja hier das Bild vom Adler. Er sagt, diejenigen, die auf den Herrn warten, in den älteren Übersetzungen steht das Wort harren. Das gefällt mir auch sehr gut, weil harren, finde ich, das beinhaltet so das geduldige Warten, aber auch dieses hoffnungsvolle Ausschau halten, ne? Also jetzt nicht so ein Aussitzen oder so, also ein Warten im besten Sinne. Die auf den Herrn warten, die hoffnungsvoll nach ihrem Herrn Ausschau halten, die vergleicht er hier mit einem Adler, der sich so in die Luft aufschwingt. Der Adler fliegt höher als jeder andere Vogel und er nutzt dabei die Strömungen des Windes. Also er spannt seine Flügel aus und lässt sich vom Aufwind in die Höhe tragen. Und das Faszinierende ist, auch wenn es stürmisch wird, kann ein Adler weiterfliegen. Also er muss sich nicht ängstlich im Adlerhorst verkriechen und er stürzt auch nicht ab, weil wenn er Auftrieb verliert und wenn er aus dem Gleichgewicht gerät, dann senkt er einen Augenblick seine Flügel unter seinem Körper, sodass er sich wieder stabilisieren kann. Und wenn er dann stabilisiert ist, dann spannt er die Flügel wieder aus und setzt seinen normalen Flügelschlag fort. Das ist faszinierend, oder? Ein Adler. Das ist ein spannender Vergleich, weil wir können ganz unterschiedlich in Krisen reagieren. Wir können uns verkriechen. Wir können uns zersorgen. Wir können knatschen. Wir können auch vorwurfsvoll werden. Wir können uns in einer Krise so richtig einigeln. Wir können aber auch wie ein Adler unsere Flügel ausspannen, die Blickrichtung wechseln, uns reflektieren im Rahmen, uns erinnern, wer Gott ist, ihm vertrauen und neue Kraft gewinnen. Wir können zu unserem Herrn kommen, können seine Nähe suchen, still vor ihm werden, auf ihn warten und dort fliegen, wo sein Wind weht. Wir können uns von ihm beflügeln, stärken und tragen lassen. Und dazu lädt unser Herr uns ein und wir dürfen wirklich gespannt sein, wie er uns in unserer Krise begegnet und verändert. Amen.